Morgen zusammen.
Morgen.
Eigentlich hätte ich vielleicht auch einen Tulpe haben dürfen, weil ich bin einmal Holländer und die mögen Tulpen, da kommen sie wahrscheinlich weg. Und ich war schon so lange nicht mehr da, aber ich kann auch ohne Tulpen leben. Ne? Und ich will das nicht ermutigen, alle, die sag mal 2 Jahre weggeblieben sind, dann kommen sie wieder, die kriegen einen Tulpe. Ne? Das ist aber mein ganzer Gottesdienst nächste Woche leer. Und, ja. Gut, ja, ich freue mich, mir eine Ehre bei euch sein zu dürfen. Alles so wichtige Menschen. Du bist einzigartig. Ui, kannst du ein bisschen weniger oder?
Geht so.
Du bist einzigartig. Ich muss dann denken, eigentlich liebte ich früher immer die Bäume und die Hirsche, auch zum Essen. Ich bin mitten im Wald groß geworden und eine von den erstaunlichsten Dinge, die ich erlebt habe, wo ich dann zum Glauben kam, ist, dass Gott mir Liebe von Menschen gab. Das war erstmal richtig krampfhaft, war das, oder krampfhaft, es war so komisch, ich konnte da eigentlich, musste richtig lernen, damit umzugehen. Weil ich hatte sonst eigentlich am liebsten so viel möglich Ruhe, mein paar gute Kumpels und dann sonst lasst mich in Ruhe. Und dann war ich von neuem geboren und auf einmal spürte ich so Liebe von Menschen. Ich weiß noch sehr gut, da bin ich in den Hauskreis gegangen, das war für mich eine richtige Überwindung, was soll ich da mit mehreren Leuten in so einem Raum sitzen, aber irgendwie war da so ein Verlangen, ganz einfach. Und dann bin ich hingegangen und irgendwann bin ich aufgestanden und wir saßen da vielleicht mit 10, 15 Leuten, habe ich ganz gesagt, ich habe euch lieb. So etwas hatte ich nie gesagt. Später haben wir wahrscheinlich gesagt, was hast du überhaupt gesagt? Ja. Aber das ist die Liebe Gottes. Und ich liebe noch immer den Wald und ich habe auch immer mal gerne mal Zeit, dass ich schön alleine bin. Aber diese Liebe Gottes ist was Erstaunliches und die legt Gott in unserem Herzen hinein. Und darum, wenn ich das so sage, dann meine ich das auch ernst, dass es eine Ehre ist, mit euch dienen zu dürfen und dass ihr jeder Einzelne einzigartig und sehr wichtig ist. Und ich mag Lukas 19, Vers 10, was steht da? Da steht, dass das Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. So ist Gott, der geht hinter Menschen her, das ist eigentlich eine total demütigende Sache. Normalerweise geht der Kleinere oder der Schwächere oder der Not hat hinter den her und klopft an, kannst du mir helfen. Aber hier ist der, der keine Hilfe braucht, der in sich das Leben hat, ohne Anfang, ohne Ende, in sich existierend, der Ich Bin, der wird Mensch, demütigt sich vor uns, für dich, für mich und geht auf die Suche selbst. Ich finde das schon gewaltig. Und wenn wir dann daran denken, was der Jesus für uns getan hat, dann ist das so etwas, ich glaube, wir sind immer Lernende und ich bin nun schon lang gläubig, aber ich empfinde mich immer als ein Lernender, als einer, der eigentlich noch sehr viel auch nicht verstanden hat. Und ich bete ganz oft, Herr, schenk mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, dich zu erkennen und zu erkennen, zu welcher Hoffnung ich in Christus berufen bin. Und auch heute Morgen, wenn wir so zusammen sind, dann geht es eigentlich viel weniger darum, dass wir irgendwie was Neues wissen oder so. Die Bibel sagt, selbst wenn wir nicht werden wie die Kinder, können das Reich Gottes gar nicht eingehen. Sondern es ist vielmehr, dass wir uns entscheiden, auf das einzugehen, wie Gott sich offenbart, was er uns zeigt. Und dann da Ja zu sagen. Und Paulus hat gesagt, obwohl er ein sehr gelehrter Mann war, man muss das war politisch und religiös alles sehr zusammen, aber irgendwie wird er bestimmt ein Doktor in der weiß ich es was alles. Aber der hat gesagt, das Reich Gottes besteht nicht in Wörtern, sondern in der Kraft und in die Beweisführung des Geistes. So, natürlich, er hat gepredigt, er hat Worte benutzt, ist gar keine Frage. Und Glauben kommt durch die Predigt und wir müssen Dinge verstehen und wir müssen lernen, uns selbst zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir müssen lernen, Gott zu sehen, wie er ist, einander zu sehen, wie Gott das sieht. Und das geschieht durch das auch Lesen und Predigte hören. Aber da ist eine Kraft dahinter. Wir predigen nicht, weil hier steht nicht was geschrieben, weil das an sich schön ist, sondern weil tatsächlich etwas dahinter steht, reden wir, versteht ihr? So, und das ist auch eine Erwartung, da müssen wir, dürfen wir auch eine Erwartung haben, der weitergeht, als dass wir etwas verstanden haben, sondern wir dürfen, ja, wir sollen selbst eine Erwartung haben, dass durch diese Worte etwas zu uns kommt. Und dass wir verändert werden, dass wir Gnade erleben. In kleiner auf großer Art. Und es ist schon so, wenn wir auf Jesus eingehen, und Jesus hat gesagt, wir müssen von neuem geboren werden, um Teil vom Reich Gottes zu werden, um Teil von Familie Gottes zu werden, dann hören wir erst die Predigt, und wenn wir dann sagen, ja Jesus, komm du in mein Leben, versöhne du mich bitte mit dem Vater, ich glaube, dass du auch für mich gestorben bist, dass du auch für mich diesen Weg der Versöhnung freigemacht hast, und ich vertraue mein Leben dir an. Ja, in dieses Bekenntnis und in dieses Vertrauen, das wir dann aussprechen, da kommt der Heilige Geist zu uns und er tut etwas, was wir gar nicht selbst können. Wir können von uns selbst kein Christen machen, das kann nur Gott tun. Und er schenkt uns seinen Geist, er macht unseren toten Geist wieder lebendig, und das heißt dann Johannes 3, sagt Jesus, der Mensch muss von oben herab, eigentlich nicht so sehr von neuem geboren werden, sondern er muss von oben herab geboren werden. So, der Heilige Geist muss in sein Leben hineinkommen, sein Geist muss lebendig gemacht werden, weil er ist durch die Sünde gestorben. So, wir sehen, da ist eine wirksame Kraft darin, und die dürfen wir auch immer wieder erwarten, das will Gott selbst. Er will eigentlich viel, nicht so sehr, dass wir sagen, sag mal, nur etwas zuzustimmen, das bewirkt eigentlich noch nichts. Stimmt's? Oh, jemand hat mir gerade ein Glas Wasser gegeben. Kannst du, Matthias, vielleicht steht das da. Guck mal, ich war in Chemie auch nicht gut, ich war, glaube ich, in keinem Fach gut. So, ja, Sport, das konnte ich auf die weiterführende Schule, das konnte ich gut. Aber sonst, selbst Biologie, hielt sich in Grenzen, nur wenn es mir interessiert hat, konnte ich dann eine gute Note schreiben, aber sonst schaffte ich das dann auch nicht. Aber ich weiß noch, dass dieses H2O ist, stimmt doch, ne? Wasser. So, das Wissen, und dass das in ein Glas ist, wenn ich mehr Ahnung hätte, dann könnte ich bestimmt noch mehr davon erzählen, ne? Das gibt es in drei Formen, ne? In Dampf und in fester Form, Eis und flüssig, so wie es hier ist. Aber all dieses Wissen, das hilft mir eigentlich verhältnismäßig wenig, wenn ich Durst habe, sondern es wird erst hilfreich, ne? Dann wird wahrscheinlich so eine, vielleicht schaffe ich ein teures Wort, ein Ökotrophologe oder Ökotrophologe, das sind so Leute, so Ernährungsfachleute, ne? Die würden vielleicht auch sagen können, ja, da sind Mineralien drin und so weiter, und da kannst du den Durst am besten mit löschen, aber das hilft mir alles nichts. Wenn ich nicht gern habe, eine Umsetzung und ich trinke was, nun wird das wirksam, stimmt's? Und so ist es auch, wenn wir die Bibel hören, dann müssen wir lernen, damit umzugehen, dass wir ganz einfach sagen, nicht nur, ja, okay, habe ich gehört, sondern dass wir, und das ist auch, was Glaube tut, Glaube reagiert, und dass wir dann sagen, okay, das möchte ich dann nun auch erleben, das möchte ich annehmen. Ich möchte, dass das Teil von meinem Leben wird. Das, was mir hier offenbart wird, was mir hier gezeigt wird, und das finde ich auch sehr schön, ich muss auch nicht super schlau sein, sonst würde ich ja auch gar nicht stehen. Ja? Ich bin kein Intellektueller, vieles verstehe ich nicht, aber ich bin so froh, es wird ganz einfach gezeigt. Und dann kann ich darauf reagieren. Er zeigt es ganz einfach, ich muss nicht alles verstehen. Ich habe vor... Dann war es genau andersrum. Es war eigentlich vielleicht ein bisschen negativ. Aber ich hatte in Januar, irgendwie einer von euch ist doch auch irgendwie, das darf natürlich in der Öffentlichkeit nicht so sagen, aber beim Finanzamt. Ich habe eine Steuerprüfung. Ich habe eine kleine Firma, eine Steuerprüfung gab vorbei. Ich habe mich natürlich total erschreckt, weil man hört immer von dieser Horrorgeschichte. Ne? Und ich habe gebetet und gesagt, Herr, lass es bitte ein gnädiger Steuerprüfer sein. Ne? So, bitte, irgendein Steuerberater, der hat mir gesagt, man muss alles erklären können. So, und ich kann, wie gesagt, im Großen und Ganzen, ganz einfach mein Gewissen vor Gott und Römer 13, was steht da? Gerade in Bezug auf die Steuern, ja, passt den Staat auf und dann sollen wir uns auf den Staat unterordnen. Okay, ab und zu muss man den Kopf mal hoch und kriegt einen auf den Kopf und geht wieder runter, ne? Unterordnen. So. Und ich kann sagen, ich habe das eigentlich wohl, ich meine, so ziemlich richtig gemacht. Na und ja, nun kam diese Steuerprüfung, ein ganz lieber Mensch eigentlich. Und aber da fing es an. Ja, warum habe ich das so gemacht? Und habe ich das so gemacht? Die hat mich richtig völlig entgeistert angeguckt und ich habe mich erschreckt. Leute, wie geht's um Geld? Geld ist ziemlich wichtig, oder? Ich muss jedenfalls ziemlich hart davor arbeiten und wenn einer zu viel hat, gerne. Ich nehme es gerne in Empfang. Und dann habe ich mich richtig erschreckt und ich gucke so in ihr Gesicht und wir reden so darüber. Und dann habe ich auf einmal verstanden, hier stößen Welten aufeinander. Ich mit meinem Bauchgefühl, was richtig ist. Und ja, das muss doch, denke ich, das ist doch gut so. Und sie mit Paragraph so viel und Satz so viel und so weiter. Und ich spürte ganz einfach, dass ich mit all meinem Gefühl und denke, das war richtig, was ich abgesetzt hat und so weiter, dass das richtig war, aber Paragraph so viel sagt, das ist nicht richtig. Und weißt du was? Das interessierte alles gar nicht mehr, was ich gedacht, gefühlt und so weiter habe. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin ein bisschen, ja, typisch wie so Holländer. Fünf kann auch mal gerade sein, ne? Aber bei Paragraph 13, Absatz B und so weiter, ist ganz einfach 5,5. Ja? So, und dann war ich da und dann habe ich, okay, und dann habe ich mir richtig so gesagt, ja, ich gucke so das Gesicht von dieser Frau, da ich, ja, hier stößt die Welt aufeinander. Und du stehst da und du stehst ganz auf mit dem Mund vor 10. Du kannst ja nicht sagen, weil da ist Paragraph so viel. Und ich habe gesagt, habe ich verstanden und so weiter. Ich dürfte auch ziemlich kräftig nachzahlen. Ganz einfach, warum? Die Tatsache, versteht ihr? So steht geschrieben. Und völlig unabhängig, wie ich fühle oder was denn auch, ist es so. Und so ist es auch mit der Bibel erstmal. Wenn Gott ganz einfach etwas sagt, dann können wir das fühlen oder wir können es nicht fühlen. Aber es ist nun mal von Gottes Perspektive her ein Fakt. Und nun kann man anfangen zu diskutieren oder man kann sagen, okay, ich verstehe das nicht alles. Ich habe das vielleicht in meinem Erfahrungsschatz auch nicht so erlebt. Aber ich glaube es, ich vertraue es und ich richte mich danach. Nebenbei gesagt, diese Steuerprüferin war wirklich gnädig und ist nicht mit den Schärfen, sie hat mir auch gesagt, ich bin nicht mit den Schafen, wie sagt man es? Bleistift, ne? Ich bin nicht mit den Schafen Bleistift. Ich war schon dankbar und so, und Gott ist auch gnädig. Aber wichtig ist, wenn wir Dinge lesen, wenn wir Dinge hören, dass wir verstehen, Gott will damit sagen und da steht etwas dahinter und wir müssen erstmal Ja und Amen darauf sagen und dass es dann auch zu uns kommt. Und da haben wir gerade Ostern gehabt, aber das ist eigentlich nicht so Ostern und Jesus sterben und Jesus auferstehen, ist eigentlich ein kontinuierliches. Ja, das ist, eigentlich soll uns da immer, soll das in uns irgendwie wirken. Die Bibel sagt uns, dass das ist eine Aussage, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, so dass er in deinem Leben immer mehr erfahrbar ist, erlebbar ist in dir und durch dich. Amen. Das ist das Ziel Gottes. Für diese Welt ist eigentlich, wir sind so unterschiedlich, aber in jedem Einzelnen soll etwas hervorkommen von einem Zeichen, dass Jesus in ihm ist. Und zusammen wird er ein ziemlich gutes Bild davon geben. Und das ist eine Auftrag. Eine Auftrag, die deine Frau oder dein Mann, deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister, die Gemeinde, wo du arbeitest, die Menschen mit zu tun haben, die sollen alle irgendwie etwas davon spüren. Stimmt's? Dass Jesus in dir ist. So. Ja, und nun, wer weiß, dass Jesus gerungen hat, vor dass er gestorben ist? Ich weiß das. Nicht alle wissen das. Aber es ist ein und Jesus hat selbst gebetet in Gethsemane. Hier, ich lese mal aus Matthäus 26. Und er hat schon gesagt, dass dann nun auch seine Freunde, die bei ihm waren, seine Nachfolger, hat auch schon gesagt, dass es dahin geht. Sie haben das Abendmahl gefeiert und dass er auch sein Leben geben wird. Und nun in Gethsemane, kurz vor dass dann das Ganze tatsächlich anfängt, die römischen Soldaten kommen, um ihn zu nehmen und die ganze Quälerei anfängt, bereite er sich eigentlich geistlich schon auf das vor, was kommen wird. Und er ringt ja selbst so, dass Schweiß zum Blut wird. Das ist ein Vorgang, den auch Mediziner kennen, dass das wirklich geschehen kann. Unter sehr großem Stress können da kleine Blutgefäße platzen in der unteren Haut und kommt auch Blut mit dem Schweiß mit. Und er betet: Mein Vater, ist möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus' größte Leiden waren nicht Nägel, die durch seine Hände gingen. Jesus' größte Leiden war nicht der letzte Atem, der ausging und dieses körperliche, was da geschah. Es gibt heute, und das hilft aber gar nichts, Menschen, die selbst sich Nägel durch, heute noch, ne, durch dann die Straße, Nägel durch die Hände schlagen lassen und dann durch die Straße geführt werden, um damit Jesus zu ehren. Es ist Dummheit. Es ist religiöse Narrheit, Verdrehtheit, weil es war ein gewaltiger Unterschied. Das Opfer, das Jesus gebracht hat, das konnte nie und das kann nie ein Mensch bringen. Denn die Bibel sagt uns, Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Selbst wenn wir unser Leben hingeben würden als ein Opfer, würde es keine seine Sünde wegnehmen, weil wir wären selbst voll mit Ungerechtigkeit und unser Opfer wäre nicht richtig. Es wäre, wir würden selbst nicht selbst dadurch erlöst werden und andere schon gar nicht. Und weil von Jesus wird gesagt, er war ohne Sünde. Er ist durch den Heiligen Geist in das Leib eines Menschen hineingelegt und ist ohne Sünde. Und dann heißt es, der ohne Sünde war, würde für uns zu Sünde. Und wenn Jesus darum betet, dass diese Kelch vorbeigeht, dann war das viel weniger ein körperlicher Gedanke, der dahinter steckte. Und mit Leid, natürlich war das auch schrecklich, das will ich nicht abtun. Aber ich denke, es gibt selbst Qualen, die noch schlimmer sind, als was Jesus erlitten hat. Ich will da nichts von abtun. Aber da stand etwas dahinter, was doch viel schrecklicher war. Dann wird der, der keine Sünde, und im Alten Testament wird auch die Kelch, der Kelch, wenn da von den Kelch, von dem Zorn Gottes ist in dieser Kelch und die Sünde der Nation ist in dieser Kelch. Ja, und darum kommt dieses Bild auch aus dem Alten Testament. Und wenn Jesus gesagt hat, er betet eigentlich nicht um lass dieses Kreuz an mir vorbeigehen. Er sagt, lass diese Kelch an mir vorbeigehen. War natürlich alles drin. Und ein Stück weiter sagen wir im Vers 43, Matthäus 26, 43, da lesen wir, 42 ist es. Und zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass diese Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. So, und in diese Kelch, da war die Sünde, da war der ganze Schmutz, das, was Jesus nicht kannte, der keine Sünde kannte. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich habe mal gelesen von einem jungen Kerl, der in einer christlichen Familie groß geworden war, sehr beschützt, und dann hat ein Freund ihm mal erzählt, was von Dreck er getrieben hat. Er ist nach Hause gekommen und musste kotzen, nur weil er das gehört hat, für den Dreck, was sein Freund was ihm erzählte, weil er so beschützt groß geworden war. Und trotzdem war dieser Junge auch in Sünde geboren und hat dann Draht zur Sünde und kannte die Sünde. Aber Jesus kannte die Sünde nicht. Er kannte keine Eifersucht, er kannte keinen Neid, er kannte keine Abgunst, er kannte keine sexuelle Gier, er kannte keine Perversionen, er kannte das alles, wo wir mit rumkämpften, das kannte er nicht. Und wir alle kennen das. Und er kannte es nicht. Und sagt der ohne Sünde war, der die Sünde nicht kannte, der würde für uns zur Sünde. So, er setzte diesen Kelch und da war die schreckliche, da waren die von einem Massenmörder, von einem Hitler, seine Neigungen, alles den Dreck, was dieser Mensch hat, der hat Jesus an seine Lippe gesetzt. Sexuelle Perversionen, Vergewaltigungen, Mord, Hader, Hass, alles nimmt er an seine Lippe und er würde für uns zur Sünde. Der es nicht kannte, nahm das auf sich. Und da wusste er, was da auf mir kommt, ist so schrecklich. Das ist schrecklich. Und dann heißt es, der und wir alle, die Erde war verflucht und alles. Und dann würde der, weil es steht geschrieben, wer am Holz hängt, ist verflucht. Der gesegnet war und den Fluch vor keinem Millimeter über sein Leben verdient hatte, der würde vor uns zu einem Verfluchten. Weißt du, wo Jesus die Dornenkrone auf seinen Kopf gedrückt bekommen hat? Die Dornen, das war ein Zeichen des Fluches. Das Land soll verflucht sein, es soll Dornen, Dörner, Gestrüpp soll wachsen. Und das hat Jesus auf seinen Kopf genommen. Und er hat ein Kreuz gerufen. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir das sehen, dass Jesus das für uns getan hat, dann müssen wir verstehen, er hat es mit dem Grund getan. Weil der Grund in Hebräer 12 heißt es, dass vor die Freude, der hinter das Kreuz stand, er das Kreuz auf sich genommen hat. Er hat auch an das Kreuz schon vorbeigeguckt. Aber wo er da vorne stand, sah er, was er machen muss. Und er, da war kein Zeller in ihm, der das wollte, der da Lust dran hatte. Alles in ihm wollte sich davor wehren. Er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und hat den Kelch bis zum letzten Tropf ausgenommen. Meine Perversität, meine Ähnlichkeit, meine charakterliche Defizite, Depressionen, Bösheit, alles, das hat er in diesem Kelch und auch von dir, von jedem Einzelnen von uns. Und du brauchst mir nicht, ich bin lang genug unterwegs. Wir haben hier genug Potenzial, um diesen Kelch nochmal richtig gut nachzufüllen, wenn wir alles ehrlich auf den Tisch legen würden. Was uns treibt, was wir getan haben. Und diese Kelch hat er leer getrunken. Ja. Und weißt du warum? Weil er möchte, dass du genau andersrum, du und ich, wir, die in Sünde geboren sind, die verflucht sind, dass wir das alles ablegen können. Er hat das auf sich genommen, auf dass es genau andersrum mit uns geht. Wir vom Verfluchten Gesegnete werden. Halleluja! Wir vom Sünder heilig werden. Halleluja! Darum hat er das alles aufgenommen. Darum hat er diese Becher leer getrunken. Er hat Ablehnung erfahren. Ich weiß, so viele, auch Gläubige, auch die schon lange gläubig sind, haben richtig tiefe Gefühle von Ablehnung. Ich glaube, da leiden noch so viele darunter. Sie versuchen sich noch immer anzustrengen, auch wenn sie geisterfüllt sind, aber sie versuchen sich noch immer anzustrengen, dass Gott mit ihnen zufrieden ist, dass sie Wertschätzung von Geschwistern bekommen und wenn es dann nicht kommt, dann ist es Holland in Not. Dann gibt es Ärger und Streit und dann gibt es Enttäuschungen und so weiter. Wer da nur ein Antwort ist, das ist das Kreuz. Er hat alle Ablehnung auf sich genommen, auf das wir angenommen sind. Ist das nicht gewaltig? Epheser 1, Vers 6, was steht da? So Sonntagmorgen ist natürlich nicht ganz, oh ja, wir können hier vielleicht ganz zusammen an der Wand schmeißen. Ist nicht ganz verboten, auch mitzudenken. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht der beste Denker. So, man braucht auch ein bisschen Unterstützung. Auch die hintere Reihe. Die vorne natürlich, ne? Ich muss ja mal, denke mal, ganz vorne sitzen, kann man alles vorbeigucken. Ne? Ja. So, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die uns durch seine geliebte Sohn erwiesen. Ne? Das ist ein bisschen Hoffnung von Kalle, oder was ist das? Gibt es da noch eine andere Übersetzung? Vielleicht hast du noch einen Luther, oder? Ist da, darf auch Elberfelder sein?
Schlachter.
Weil Schlachter, oh, den mag ich, er esse total gerne Fleisch, wird dann wieder gegrillt. Schlachter ist doch wunderbar. Ja, so, das ist schon zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das steht in Epheser 1, Vers 6. Leute, nun will ich versuchen, euch zu helfen, das zu verstehen. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet das nicht ganz verstehen. Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Und ich bete oft darum, dass ich es richtig verstehe. Aber desto mehr ich es verstehe, desto mehr verändert es mich, desto mehr liebe ich Jesus, desto mehr bin ich der Mensch, wo Gott mich zu gerufen hat, desto authentischer bin ich, desto ehrlicher gehe ich mit meinen Versagen um, desto mehr liebe ich Jesus, von wie er ist und was er mich getan hat. Denn hier steht geschrieben, so zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. So diese Gnade soll man loben und die ist herrlich. Dieses herrlich, das ist ein Wort, das können wir gar nicht erfassen. Es gibt ganz andere Dinge, Paulus sagt auch über den Himmel, hat Dinge gesehen, die könnte unaussprechbar. Aber so, hier wird die Gnade gelobt. Und Gnade ist eigentlich unverdiente Milde. So, du kannst, Gott gibt dir etwas und du kannst nur Danke sagen. Wer von euch arbeitet eigentlich am liebsten erst? Es fühlt sich da besser bei, man hat erst gearbeitet und dann bekommt man was. Ich glaube, wir Menschen neigen alle dazu. Ich habe das mal mit meinen Nachbarn gemacht. Ich habe mal eine Zeit geputzt, Fenster geputzt. Und mit einem Freund von mir. Ich hatte nicht so viel Arbeit und er hat Arbeit, schreckliche Arbeit, Fenster putzen. Aber dann habe ich das auch ein bisschen gelehrt. Und sie hat dann so eine Überdachung gehört, ach, ich mache das auch. Dann habe ich ihr das Dach so sauber gemacht, richtig geputzt und so weiter. Ja, was kriegst du von mir? Ich sage, nein, weil, weißt du, man muss immer mal, wenn man eine Möglichkeit hat, eine Predigt zu halten, so nicht aufdringlich sein, aber wenn man eine Möglichkeit hat, eine Predigt zu halten, dann macht man das doch, oder? Ja, Menschen sind sehr unterschiedlich, aber ich mache das in jedem Fall. So, dann habe ich gesagt, ja, weißt du, nein, ich möchte da nichts vorhaben. Und sie fühlt sich da ganz unwohl vor, und dann habe ich ihr Predigt gehalten. Und dann habe ich über die Gnade Gottes geredet, was man in den Herrn Jesus bekommen kann, ohne das, was man vortut. Und sie fühlte sich erst gar nicht wohl damit, aber weil ich da nicht kein Geld davor haben wollte, hat sie sich so akzeptiert. Wir Menschen tun uns manchmal sehr schwer. Und Paulus sagt den Galater, wer hat euch bezaubert, die ich Christus vor Augen geführt habe? Ihr törichte Galater, sagt er selbst, ja? Ihr dummer Galater. Was seid ihr blöd? Ich habe es euch, empfängt ihr dann durch Gnade Gottes Geist? Habt ihr alle durch Gnade bekommen oder hat auch einer dafür gearbeitet? Und ich predige auch zu mir selbst. Nicht so denke, immer, der Holländer, der zieht den Mund richtig schön groß auf, ne? Ich höre auch meine eigene Predigt und ich weiß, wie ich da oft noch mit zu kämpfen habe. Und wie ich Gnade von Gott brauche, Gnade anzunehmen, ist schon wirklich verrückt. Aber von manchen Dingen brauchen wir eine Offenbarung, dass es uns gezeigt wird. So, diese Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Und dieses Wort begnadigt, das ist eigentlich noch breiter. Das könnte man auch lesen als angenehm oder passend gemacht hat. So, wenn Jesus sagt, ich trinke diese Kelch leer, dann ist all unsere Unzulänglichkeit, alles was nicht zu Gott passt, in unser Leben, in unsere Vergangenheit, was gewesen ist, wie wir empfinden, was wir gedacht haben, was wir getan haben, was wir erlebt haben, was andere an uns getan haben, was wir an andere getan haben. Alles, was mit Schuld behaftet ist, alles, was mit Fluch behaftet ist, alles, was uns bindet und von Gott fernhält und dafür sorgt, dass wir nicht zu Gott passen, das hat er sich auf sich genommen. Und nun lehrt die Bibel uns, dass wir durch Christus, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir passend gemacht sind zu Gott. Ja, dass wir angenehm sind vor Gott. Er sieht uns und sagt, du passt zu mir. Wir gehören zusammen. Ist das nicht gewaltig? Durch was am Kreuz geschehen ist. Und das sagt er eigentlich. Mit dieser Gnade hat er uns angenehm, passend gemacht vor Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, Amen. Ja, ich darf das nicht vergessen, ich bin hier in Ost-Ost-Ost-Westfalen. Das ist bei Asterix und Obelix, da war ich die Ostgoten und die Westgoten, das war auch alles richtig durcheinander. Aber hier bin ich bei den Ost-Ost-Westfalen. Die reagieren nicht so schnell. So Begeisterung zum Lachen, das sagen sie in Münsterland auch, zum Lachen, da geht man im Keller. Die Holländer sind was fauler, die lachen auch mal, wenn sie auch oben sind. Ne? Aber das ist doch was Herrliches, Leute. Wenn da keine Begeisterung in unser Herz hochkommt, wenn wir da nicht die Liebe von dem Herrn Jesus da größer wird, wenn wir dann nicht in den Spiegel können und sagen, ja, okay, vielleicht nach den menschlichen Normen ist das alles nicht so, wie es sein sollte, aber wenn Gott mich sieht, Halleluja, ist das wunderbar, so hat er mich gemeint. Weißt du, dann langsam aber sicher strömt diese ganze Ablehnungsgefühl, das nicht genug sein, da nicht zu tun. Ich hatte vor, schon länger eine bi-hübsche junge Dame, die hat mir dann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich tue nichts dazu. Da habe ich gedacht, wie kann man so denken? Aber wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir, dass wir da sehr viel zu tun, dass er alles für uns getan hat, weil wir ihm so wichtig waren und dass er dieses auch zum Ende hin für uns getan hat. Dass wir begnadigte Menschen sind, dass wir angenehm sind vor Gott. Und wenn wir das verstehen, und weißt du, die Sünde hinterlässt seine Spur, prägt uns, unsere Vergangenheit und so weiter. Und wenn wir dann zu Jesus kommen und dann sehen wir, dass er versetzt uns. Der Kolosserbrief sagt, wenn wir werden versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, in das Reich seines Sohnes, dann sind das Dinge, das ist ganz einfach eine Tatsache, eine geistliche Wahrheit. Von Gottes Sicht heraus, er sagt, und so ist das. Amen. Ich hatte mal eine ganz schwierige Zeit in meinem Leben und das war wirklich richtig, richtig schwer. Und ich dachte, es geht alles daneben. Und dann habe ich mir mal vor den Spiegel gestellt und ganz einfach meine Hand, ich habe euch bestimmt mal gesagt, aber entgegen alles, was ich fühlte, war eher aus der Not heraus, weil ich mich ganz schlecht fühlte und wirklich gedacht habe, es geht alles daneben. Ich habe mir vor dem Spiegel gestellt, Hand auf den Kopf gelegt und ich habe im Spiegel geguckt, obwohl ich mich völlig anders fühlte. Weil ich habe gesagt, Roland, du bist ein Mann Gottes und du bist ein Gesegneter. Weil das steht geschrieben. Hebräer sagt, wir sollen das Bekenntnis der Hoffnung nicht aufgeben. Das, manchmal kommt da richtig Druck auf unser Leben und dann erliegen wir ganz anders, als dass sie geschrieben stehen. Wir spüren es nicht, wir fühlen es nicht. Paulus sagt, ich habe den Glauben behalten. Ich sage immer, wenn man etwas behalten kann, kann man es auch verlieren, stimmt's? So. Und nun ist das wichtig, dass wir verstehen, durch was der Herr Jesus getan hat am Kreuz, sind wir passend gemacht zu Gott. Und Gott selbst hat Zugang zu uns. Und das Erste, was er tut, ist, dass er seinen Geist in uns hineinlegt. Dass er uns, unser toter Geist, dass er von neuem geboren wird. Halleluja. Ich weiß noch sehr gut, wie es geschieht. Das ist bei Menschen sehr unterschiedlich. Ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, der war so einer, der war so verdreckt, der war ein richtiger Penner, der hat von sich selbst so gesagt. Er war ein richtiger Penner geworden, völlig kaputt durch die Drogen und seine Haare voll mit Flöhen und so. Der schlief draußen und war ein hoffnungsloser Fall. Und dann ist er zu Jesus gekommen. Und eigentlich wollte er das erst gar nicht. Aber dann haben sie mit ihm geredet und dann hat er ganz einfach dieses Gebet gesprochen. Und Gott gibt mir Menschen sehr unterschiedliche Wege. Ich verstehe auch vieles nicht. Aber bei ihm war es so, er sagt, ich habe nichts gefühlt. Aber ich wusste in dem Moment, ich bin frei. Der war alkoholabhängig, der war drogenabhängig. Ich habe nichts gefühlt. Aber ich wusste in dem Moment, und ich war ein völlig kaputter Mensch. Völlig kaputt. Mit 24, völlig kaputt. Ich glaube, der hat mit dem Saufen angefangen, mit 15 Jahren oder so. In Heime groß geworden. Du weißt, das Leben ist ungerecht. Und der eine kriegt viel mehr ab als der andere. So. Und sagt, und ich wusste in dem Moment, ich bin frei. Er sagt, ich habe nie wieder getrunken und nicht geraucht. Keine Drogen mehr genommen. In dem Moment, wo Gott Einzug hielt. Aber ich weiß noch sehr gut, wo ich zum Glauben gekommen habe, alles änderte sich auf einmal. Die Bäume sahen anders aus und so weiter. Mein Geist war lebendig geworden. Aber ich hatte noch einen Haufen Dreck am Stecken hangen, die mich geprägt haben, wo ich vom Weg wegkommen musste. Und wo das, was da geschrieben steht, angewendet werden musste. Weißt du, ihr werdet die Wahrheit kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein Prozess. Und da steht etwas dahinter. Und wenn es heißt, dass wir den alten Mensch ablegen sollten, nach Epheser 4, und den neuen anziehen, das ist ein fortwährendes Prozess. Weißt du, der alte Johannes sagt, die Alte, die kennen den Vater. Ne? So, es ist, wir kommen, und wenn du nun, du sitzt hier und du sagst, ja, du, ich habe aber das erlebt. Ich habe Missbrauch erlebt. Ich habe so viel Ablehnung erlebt. Ich bin vielleicht in einem Heim groß geworden. Und ich bin in einer ganz strengen, frommen Familie groß geworden. Und da wird die Frömmigkeit so reingeprügelt, dass man sagt, das Allerletzte, was ich will, ist frommer werden. Und nun sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, aber es hat mich doch nicht losgelassen. Was dann auch. Wichtig ist es, dass wir unsere Identität ganz neu finden. Was Paulus hier im Korinther schreibt, sind wir in Christus, dann sind wir eine neue Schöpfung. Wir schöpfen ja auch das, was der Herr Jesus für uns getan hat und was Gott über uns leben sagt. Wir müssen nicht mehr irgendwie, weil wir gut aussehen oder die richtigen Maße haben oder gebildet sind oder viel Geld haben oder ein schönes Auto fahren oder was dann auch von Erfolgen nachweisen müssen, um angenommen zu werden und uns unter Druck setzen oder immer lieb sein, die Mundwinkel immer nach oben unter Krampf und so. Die wollen doch wissen, dass ich lieb bin. Weißt du, es gibt manche Gläubige, die sind sowas von ausgelaucht und es ist nichts von der Friede. Warum? Weil sie noch immer selbst sich so anstrengen, in Ordnung zu sein. Und da ist eine Kraftquelle. Und die liegt in das Kreuz. Der liegt in dem Ruf Jesu, dass alles vollbracht ist, wo er für dich und für mich den Weg freigemacht hat, dass die ganze Gnade, die wir brauchen, um heilige Menschen zu sein, reine Menschen zu sein, um zu leben als Kinder Gottes, zu uns kommt, durch was er für uns getan hat, aus Gnade. Und das ist etwas Gewaltiges. Und das ist etwas, was auch umkämpft ist. Ich glaube, alle gute Dinge in dieser Welt sind umkämpft. Alles. Das ist für uns ein Kampf bestimmt. Die Bibel ist nirgendwo, dass er sagt, Paulus sagt selbst, dass Verfolgung oder Widerstände die gehören zum Leben. Aber in allem sind wir mehr als Überwinder. Und darum ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir verstehen, was da am Kreuz geschehen ist für uns. Dass die Liebe zu Jesus dadurch wächst, aber dass wir auch zu Menschen werden, die freie Menschen sind. Und das hat er für uns am Kreuz errungen. Dass wir Selige sind, dass wir Begnadigte sind. Paulus schreibt Timotheus, ihr seid selig gemacht. Und selig heißt, wer weiß, was selig ist. Selig.
Errettet vielleicht?
Ja, schon. Sehr gut. Pluspunkt. Schade für dich, dass es nicht die 1-Million-Frage ist, aber man könnte noch was mehr dazu sagen. Ihr schreibt das in den Timotheusbrief. Seid selig gemacht. Ihr seid. Das ist nicht etwas, was noch geschehen muss. Er hat uns selig gemacht. Ach, vielleicht musst du das auch noch mal in meine Wand schmeißen. Verzeihung, Fernsehen gucken. Das ist doch mal so super, wenn man sonntags morgens Fernsehen gucken darf und das ohne schlechtes Gewissen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Und da will ich dann auch mit aufhören, weil. Ja, das ist mit Fernsehsendern immer so, da muss man zappen, vor, dass man was Richtiges hat. Ne? Und erst nur voll da am Drücken. Und dann so, 2. Timotheus 1, Vers 9. Das ist eigentlich ein Bibelvers, da müssen wir den ganzen Tag zusammenbleiben, weil man den. Er hat uns ja errettet. Ja, es ist natürlich eigentlich, so der Luther sagt, er hat uns ja. Ich lese es noch mal vor, dass du nicht richtig. Er hat uns selig gemacht. Wann ist es gerettet? Das ist wohl richtig, aber es ist doch nicht genug. Es ist, wenn ich gerettet bin, ja, wie soll ich das wie soll ich das zeigen? Wenn ich gerettet bin, das heißt, ich bin aus der Not heraus. Wenn ich im Wasser ertrinken bin und einer zieht mir da raus, dann bin ich errettet. Aber es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist eigentlich von einem Machtsbereich gerettet von der Sünde, aber auch gerettet von dem Machtbereich des Bösen, von dem Machtbereich des Teufels, bin ich aus seiner Wirksamkeit und aus der Sünde und aus der Strafe, aus dem Zorn Gottes gerichtet, werde ich raus gerettet, aber noch viel mehr, ich werde versetzt in einen anderen Rahmen hinein. Und das hat er selig gemacht. Und nun besteht ein ganz anderer über mein Leben. Ich bin nicht nur gerettet, sondern da ist auch eine andere Macht über mein Leben. Der Vater selbst. Ja, ich bin nun Teil von seinem Reich. So, ich bin nicht nur gerettet. Das ist schon gewaltig. Das heißt, erlöst sein aus diesem ganzen, dieses Gebundensein, aus der Folge der Sünde heraus, aus das, was mein Leben kaputt macht, bin ich nicht nur errettet, sondern nun ist auch ein anderer, der über mein Leben regiert. Ich bin selig gemacht. Ich stehe nun in den Wirkungsbereich Gottes. Und das ist, was Paulus sagt, er hat es getan. So, wenn es getan ist, dann ist es getan. Stimmt? So, und das ist, wie Gott uns sieht. Und nun sind wir hier zusammen. Jeder einzelne von uns, wir haben unsere Herausforderungen. Wir spüren die Dinge, die vielleicht noch nicht so sein sollten, als sie sein sollten. Oder wir haben wenig Freude. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und dann hören wir diese Dinge. Und ich glaube, ich glaube nicht an eine, die Vollkommenheit wird erst dann sein, wenn wir im Himmel sind. So Kämpfe und Auseinandersetzungen, dass Dinge nicht gelingen, so gehört zu diesem Leben. Alles andere ist Quatsch. Wir haben kein Paradies und kein Himmel auf dieser Erde. Aber wir haben eine Position, wir haben eine Stellung, dass wir schon diese Merkmale auch schon heute spüren können, dass sie in uns wirksam sind. Und das Ganze aber, dass in uns mehr Gestalt gewinnt. Und das ist etwas Herrliches. Ja? Wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein. Und noch wandeln wir im Glauben. Und wir sind gerettet auf Hoffnung. Aber es ist schon wirksam in unserem Leben. Und der Heilige Geist, ich war vor nicht so lange in einem Gottesdienst und ich war eigentlich morgens, hatte ich schon irgendwo anders gepredigt und ich war so eigentlich so müde und so fettig. Ich hatte gar keine Lust, da nach vorne zu gehen. Ich hatte viel mehr Lust gehabt, in ein Auto zu steigen, nach Hause zu fahren. Ich habe mich richtig müde gefühlt. Und ich habe so gesagt, Herr, du gibst dir müde Kraft. Ich habe im Gottesdienst so gesessen, mit dem Lob, was ich im Mächtigen nach oben gestellt habe. Und Gott, mach es mal so. Aber auf einmal spürte ich so sein Gegenwart. Und er hat mir ganz einfach Kraft gegeben. Ich kann Situationen erkennen, dass mir... Das ist eine schwierige Situation. Ich habe meine Hände nach oben gestreckt und gesagt, Herr, du sagst, ich brauche Hilfe. Und dann ist dir gekommen und hat Kraft gegeben. Ich hatte Sünde, wo ich dran gebunden war. Und ich kam da nicht von weg. Und ich habe ihn gebetet. Ich sagte, Herr. Und der Heilige Geist gekommen hat Kraft gegeben. Und dann habe ich lernen dürfen, dass durch eine Entscheidung auf die Knie zu gehen. Beide gehören zusammen. Weil er hat noch nicht widerstanden wie sonst Blut. Steht auch in der Hebräerbrief. Steht. So, dass diese Gnade und meine Entscheidung, auf Gott einzugehen und anders leben zu wollen, wenn die beide zusammenkommen, dann ist sehr viel möglich. Und so bin ich richtig auch aus Dingen rausgekommen. Halleluja, durch die Gnade Gottes, die da ist. Und der Jesus ist hier. Durch seinen Heiligen Geist ist er hier. Und durch diese Worte, durch das, was geschrieben steht, kommt er zu uns, wenn wir vertrauen, kommt er zu uns und kommt in uns hinein. So werden wir von Neuem geboren, so viele ihn annahmen, ihm gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, wenn wir Christus annehmen, dann kommt der Heilige Geist in unseren Geist hinein und wir werden, Kinder Gottes, wir werden von oben herab geboren und dann fängt er an, in uns zu wirken. Aber es ist immer so, dass er sagt, darf ich. Gott bricht nie ein. Und wenn wir an Dinge festhalten, sagen, nein, ich will nicht, dass du da rankommst, dann lässt er uns, weil er manipuliert uns nicht. Ist mir aufgefallen, Jesus hat nie Leute manipuliert, sie nachzufolgen. Das in Johannes 6 hat er selbst gesagt, ja, wenn er, wollte mich auch verlassen, zu seiner eigenen Jünger. Hat er nicht getrickst oder was auch immer. Ist vor Leiter auch immer ganz wichtig, sich nie manipulieren zu lassen durch irgendwie Menschen oder was dann auch. Und dann vielleicht doch was abzutun, von was er eigentlich weiß, was er vor Gott machen soll. Und das ist für dich auch wichtig. Aber er sagt, darf ich an dein Herz ran? Darf ich an die Dinge ran? Darf ich dann, weil ich wieder helfe? Ich habe für dich alles bezahlt, sodass meine Gnade in dein Leben erfahrbar und sichtbar wird. Halleluja. So, ich denke, Matthias hat gesagt, ich soll das machen, was ich meine, dass ich machen soll. Auf geistliche Art. Nicht, dass er denkt, weil sonst würde ich mich vielleicht hinsetzen und schon mal einen Currywurst bestellen oder was. Das Frühstück ist schon lange her. So, Aber nein, es ist eine Begeisterung. Ich bin begeistert für was Jesus tut. Und ich habe unter Tränen manches losgelassen, was ich eigentlich wollte. Ich habe es aber nie bereut. Denn Jesus, sein Leben Jesus anzuvertrauen, ist das Beste, was man machen kann. Und ihm nachzufolgen, ist das Beste, was man machen kann. Auch wenn es manchmal Tränen kostet und hart ist, das ist das Beste, was man kann. Denn was ist herrlicher, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben. Und da lohnt es sich davor, Widerstand zu leisten. Da lohnt sich davor, Dinge ehrlich zu sein, Dinge anzupacken. Ich möchte eigentlich für die beten, die das so spüren, wenn das hier so geschrieben steht. Quatsch, Epheser 1, Vers 6, hast du noch auf dem Lager? Dass wir angenehm gemacht worden sind, passend gemacht sind. Und dass Jesus, jeder Wurzel, dass wir nicht genug sind, die ablehnen, die wir vielleicht spürten. Vielleicht warst du nie in der Familie, hast du nie einen Vater, Mutter gehabt oder hast sie gehabt, aber nie gespürt, dass du wichtig bist. Keine Liebe, keine Annahme gespürt. Vielleicht in den wieder auch. Ich glaube, es viele von uns leben nicht das Leben, was sie leben sollte, weil sie ganz einfach nicht verstanden haben, dass sie in Christus so sein dürfen, wie sie sind. Und von daraus Lernende sind und von daraus weitergehen können. Und das ist wirklich was Herrliches, erlöst zu sein. Wie selig ist es, erlöst zu sein, los zu sein von diesen Dingen. Und hier steht es dann, so Lob der Herrlichkeit, seine Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, mit der uns passend gemacht hat zu Gott. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da oft für gebetet, Herr, zeig mir das, wie das aussieht, weil ich tue mich das schwer mit. Aber ich habe es immer wieder mehr gesehen und das hilft mir so. Und wenn ich Situationen sehe, dass ich unsicher bin, ne? Oder ich spüre, ich fange an, ein bisschen so Positionskämpfchen zu machen oder so, um auch noch jemanden zu sein. Wenn ich dann darüber nachdenke, er liebt mich, dann geht das ganz schnell runter. Halleluja. Dann muss ich mich nicht wahr machen, dann muss ich mir nicht zeigen, dass ich wichtig bin, sondern ich weiß, ich bin es wichtig. Ich bin wichtig in Gottes Augen. Und der andere ist es auch und das ist nicht bedrohlich. Ist das nicht schön? Wenn wir dieses verstehen würden, wir würden manches anders machen und der Friede Gottes, er würde in unserem Leben mehr Raum verschafft haben und auch um uns herum. Und viele Gemeindeprobleme würde es nicht geben. Und die meisten Probleme in Gemeinde sind ganz einfach mit Persönlichkeit zu tun, weniger mit richtig theologischen Auseinandersetzungen.